Für die vielleicht, die auch zum ersten Mal hier sind, diesen Anzug trage ich immer nur bei Beerdigungen und bei Taufen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder erholen. Es war ja schön, ne, was die Weisen gemacht haben für uns. Ja, heute werden wir irgendwie versuchen, eine Kurve hinzukriegen zwischen Weihnachten und Taufe, aber ich verspreche euch, das wird hoffentlich gelingen. Es wird um Geschenke gehen und freue mich, dass wir heute Taufe feiern können. Ich sehe die Täuflinge vor mir, wir haben uns ein Stück gemeinsam gegangen. Seid erstmal herzlich gegrüßt von hier vorne, Thomas, dann die Veronika, Doris und die Catherine. Und alle Gäste, Gemeindemitglieder, seid herzlich willkommen. Der heutige Predigttext stammt aus dem Titusbrief. Bevor ich predige, will ich einfach noch bitten, dass Gott Predigt segnet. Lieber Vater, wir haben das gerade von den Kindern gehört, dass du auf vielfältige Art und Weise redest. Du benutzt Sterne, Erkenntnis von Menschen. Ja, du kennst jeden Einzelnen genau und weißt, was er braucht und wie er auch angesprochen werden kann und will. Und ich bitte, dass du das heute tust. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du lebendig bist und für jeden, der das will, erfahrbar. Und danke, dass wir das heute an den Täuflingen sehen können, dass sie dein Reden gehört haben und darauf geantwortet haben. Amen. Ja, der heutige Predigttext stammt aus dem Titusbrief. Und der Titusbrief ist ja nun überhaupt nicht verdächtig, in irgendeiner Weise mal etwas mit Weihnachten zu tun zu haben, sondern es ist eigentlich so eine Betriebsanleitung, wie kann man schlecht laufende Gemeinde etwas besser organisieren. Titus ist ein Mitarbeiter von Paulus, dem Apostel, der sehr, sehr viele Gemeinden gegründet hat. Und Titus wird immer dahin geschickt, wo es schlecht läuft. Und anschließend läuft es wieder besser. Also wo es Streit gibt, ist nachher Frieden. Wo Strukturlosigkeit ist, ist nachher Struktur und Leitung. Titus bringt alles in Ordnung. Und so ist der Brief insgesamt ein sehr nüchternes Schreiben, so eine Art Betriebsanleitung. Aber mitten in diesem, ich nenne es mal Sachtext, finden sich dann ein paar Verse, in denen Paulus für die Leser, für diesen Titus, den Himmel öffnet. Und Paulus gewährt dort einen Einblick in Gottes Herz. Und ich vermute, dass dieser Brief auch ein Niederschlag oder diese Verse ein Niederschlag dessen ist, was Paulus selber in seinem Leben erlebt hat. Paulus zeigt dir, was Gott fühlt. Und er zeigt uns, was Gott uns Menschen schenkt. Und da hören wir schon ein bisschen schenken. Ja, dieser Text hat etwas mit Weihnachten zu tun. Darum soll es heute auch in dieser Predigt gehen. Dieser Titus, diese Verse aus dem Titusbrief sind meiner Kenntnis nach der einzige Text, wo Taufe und Weihnachten zusammenkommen. Und wir schauen jetzt mal auf die Folie, Daniel. Dort heißt es in Kapitel 3, in den Versen 4 bis 7. Dann aber erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so rechtschaffend gehandelt hätten, sondern aufgrund seines Erbarmens durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Diesen hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch dessen Gnade sind wir gerechtfertigt und Erben des ewigen Lebens geworden, entsprechend dieser Hoffnung. Ich möchte anfangen mit diesem ersten Vers. Dann aber erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Besser lässt sich die Weihnachtsgeschichte nicht zusammenfassen. Gott wendet sich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte seinen geliebten Menschen zu. Er sendet seinen Sohn in die Dunkelheit, so hat es Jesaja angekündigt, und er spricht davon, dass ein Licht in der Finsternis erscheint. Hier ist genau das gleiche Wort benutzt. die Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes erscheint. Er sendet seinen Sohn in die Dunkelheit zu den Menschen. Und jeder, der mit Jesus in Berührung kommt, der erfährt darin Gottes Güte und Menschenfreundlichkeit. Dann aber erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes. Mit diesem Satz verbinde ich Gottes Zärtlichkeit. Eine Zärtlichkeit, die Menschen verändert. Ich habe gesagt, diese Verse sind ein Niederschlag dessen, was Paulus selber erlebt hat. Paulus war ein harter Fanatiker, bevor Jesus ihm begegnete. Härte und Disziplin gegen sich selbst und andere war seine Lebensphilosophie, war sein Markenzeichen. Und dann begegnet Jesus ihm völlig unerwartet. Wir können es nicht so richtig auseinanderhalten, war das eine Vision oder war es wirklich so. Aber eins ist deutlich, danach ist Paulus verändert. Bei ihm von einem Schlag auf den anderen. Auf einmal kann er von der Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes etwas erzählen. Er kann darüber sprechen. Vorher waren das für ihn Fremdwörter. Aber es scheint so zu sein, dass er die Zärtlichkeit Gottes in dieser Begegnung erfahren hat. Und in diesem Text hier aus dem Titusbrief zählt er dann auf, was Gott ihm alles geschenkt hat. Es ist eine Fülle von Geschenken, die ich jetzt in dieser Predigt heute nicht alle entfalten kann. Aber eins will ich herausgreifen. Er hat mich gerettet, sagt Paulus, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Er hat mich gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wenige Tage nachdem Jesus Paulus begegnet ist, lässt Paulus sich taufen. Und diese Taufe markiert für ihn tatsächlich ein neues Leben. Paulus hatte zwar vor seiner Begegnung mit Jesus auch schon an Gott geglaubt, das war für ihn gar nicht das Problem. Er hatte eine Beziehung zu Gott, allerdings war diese schon sehr speziell und entsprach seinem Charakter. Diese Beziehung war geprägt von einem System, wo die Forderungen, die er meinte, die Gott an ihn stellten, diese Beziehung prägte. Paulus kam aus einer Tradition heraus, die sich dahin entwickelt hatte, dass das Gesetz wichtiger wurde als Gott. Das Einhalten des Gesetzes wurde wichtiger, als in Beziehung zu Gott zu treten. Zum Beispiel den Sabbat zu halten, sich beschneiden zu lassen, Speisevorschriften, von denen wir keine Ahnung haben, wie stark die das Leben beeinflusst haben. Aber ihm war das wichtig geworden, dass diese Regeln eingehalten wurden. Und seine Überzeugung war, ich muss alles dran setzen, Gottes Ansprüchen zu genügen. Aber dann begegnet er ja Gott selbst durch Jesus Christus und das verändert ihn völlig. Und er lebt etwas, was er vorher sich nicht vorstellen konnte, nämlich dass Gott ihn liebt und zwar um seiner selbst willen, so wie er ist. Und er erfährt, dass Gott nicht so seine Dienstleistung haben will, sondern dass er ihn selber haben will, dass er sein Herz haben will. Dieses fanatische, selbstgerechte Herz, das soll ein Ende finden in den liebenden Händen Jesu Christi. Und dann zieht die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, zieht ein in das Leben von Paulus. Und das kann er gar nicht anders beschreiben als eine neue Geburt, als eine Wiedergeburt. Wiedergeburt wird ja in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Hier geht es aber nicht darum, in ein neues Sein hineingeboren zu werden, im Sinne, dass man so Karma sammelt und so. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Hier meint Wiedergeburt den höchsten Ausdruck von Gnade, dass Paulus etwas erlebt, was er eben nicht selber bewerkstelligen kann und machen muss, sondern er erfährt die Gnade Gottes, seines Retters. Bleiben wir bei dem Thema Rettung. Dreimal spricht Paulus in diesen Versen davon. Einmal, dass Gott der Retter ist, dass Jesus der Retter ist und dass er ihn gerettet hat durch das Bad der Wiedergeburt. Wir haben im Taufkurs über dieses Thema sehr ausführlich gesprochen. Es gehört ja zum Grundbestand des christlichen Glaubens, dass wir sehr schnell über Rettung sprechen, die Jesus gebracht hat. Jesus starb am Kreuz, damit wir gerettet werden, damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen und vom ewigen Tod gerettet werden. Im Glaubenskurs haben wir ja so als Lehrer die Aufgabe, diese Aussage plausibel zu machen. Und mir fällt das immer wieder schwer. Ich habe dann so die Frage gestellt, und wir haben uns die Frage gestellt, was habe ich denn, also was hat der Thomas, wenn man den Thomas jetzt so sieht oder die Veronika, was haben die beiden so Böses getan, dass Jesus dafür sterben musste? Wir haben gerätselt, zum Glück. Die Zeitungen sind natürlich voll von Berichten von wirklich bösen Menschen. Das ist nicht das Schöne, aber es gibt ja wirklich Menschen, wo man sagen kann, ja, die sind böse. Ein Terrorist, der mit einem LKW über einen Weihnachtsmarkt fährt, um Menschen umzubringen. Menschen, die Asylheime anzünden oder Diktatoren, die auf ihre eigene Bevölkerung Gift ausstreuen, auf Kinder. Da ist das irgendwie klar, die sind böse und ich bin sicher, dass Gott sie zur Rechenschaft ziehen wird. Aber was mit uns, mit mir, die wir nicht so sind? Brauche ich eine Rettung, die den Tod Jesu erforderte? Kommen wir nochmal zu Paulus. Paulus dachte ja nicht im Traum daran, dass er in irgendeiner Weise gerettet werden muss. Noch viel besser, er wollte auch überhaupt gar nicht gerettet werden, schon gar nicht durch den Tod Jesu. Für ihn war Jesus ein Betrüger. Aber dann, in dem Augenblick, wo Jesus ihm persönlich begegnet, ist das für ihn kein Thema mehr, kein Problem. Es ändert sich in diesem Augenblick. Von da ab spricht er von Jesus, seinem Retter, der ihn durch seinen Tod gerettet hat, durch den er Vergebung seiner Sünden hat. Das ist auf einmal kein weder intellektuelles noch theologisches Problem. Seine Sicht ändert sich fundamental in der Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Als ich noch ein Kind war, gab es vor unserem Haus ein sehr großes Neubaugebiet. Ein herrlicher Spielplatz, unglaublich, was es da alles gab. Und in einem Sommer entstand in diesem Gebiet, es war wunderschön warm, die Sonne schien, da brach da ein Wasserrohr. Und es entstand nicht nur eine Pfütze, sondern ein richtig großer Teich. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, was wir gemacht haben. Wir sind da natürlich rein. Ich konnte allerdings noch nicht schwimmen. Wir haben dann rumgespielt, bis auf einmal der Boden unter meinen Füßen weg war, von einem Schlag auf den anderen. Vielleicht war das das Quellloch, wo das Wasser da rauskam. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall drohe ich unterzugehen. Da packt mich ein größerer Junge von hinten am Kragen und zieht mich wieder raus. Meine Eltern waren dem Jungen so dankbar, dass sie ihm eine Tafel Schokolade schenkten. Hey, das war damals die schlechte Zeit. Ja? Das wisst ihr doch alles gar nicht mehr, die im Überfluss groß geworden seid. Ich persönlich fand das ziemlich überflüssig, denn ich glaubte, dass ich mich hätte selber retten können, der clevere kleine Andi. Ich brauchte keine Rettung von irgendjemand anders. Seit ich selber Kinder habe, sehe ich das ganz anders. Ja. Ich habe eine andere Sicht auf die große Gefahr, endlich damals schwebte. Und so verdeutliche ich mir das im Grunde genommen auch mit der Rettung durch Jesus Christus. Es hat etwas mit meiner Sicht zu tun. Und es zeigt sich immer wieder, dass in dem Augenblick, wo ein Mensch Gott näher kommt und ihm persönlich begegnet, ändert sich seine Sicht auch über die eigene Bedürftigkeit. Menschen, die Gott näher kommen, entdecken, dass sie gerettet werden müssen, auch wenn sie ganz edel sind. Und es ist nicht der Einzige, Paulus ist nicht der Einzige, der das erlebt hat. Aber er beschreibt es am klarsten in seinen Briefen. Er sagt, in Gottes Augen, obwohl ich wirklich vorbildlich gelebt habe, moralisch, ethisch und so weiter, ich bin ein Sünder, wenn ich in die Nähe Gottes komme. und ich brauche Rettung. Ich gehe verloren ohne Jesus an meiner Seite, wenn ich ihn nie an meiner Hand habe, wenn er nicht für mich gestorben wäre. Ich habe nichts vorzuweisen, was mich in irgendeiner Weise angenehm oder gerecht vor Gott macht. Ich bin vor Gott verloren und ich bin ein sündiger Mensch, sobald ich in seine Nähe komme. Ich brauche Jesus, der für meine Schuld und Sünde bezahlt hat. Jemand, der näher kommt in die Nähe Gottes, der erkennt sich selber. Er bekommt für etwas ein Gespür, was in unserer heutigen Zeit nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Er bekommt ein Gespür für die Heiligkeit Gottes, für seine Herrlichkeit und für seine Größe, wo nichts in dessen Nähe bleiben kann, was dem nicht ähnlich ist. Wir haben jetzt von den Kindern öfters was von Jesaja gehört. Jesaja war schon ein außerordentlicher Mensch, ein Prophet, den Gott herausgerufen hat als seinen Botschafter, dem den Heiligen Geist gegeben hat, ihn beauftragt hat. Und ich vermute, der war auch einigermaßen gut drauf und edel. Aber auch er bekommt dann eine Vision von dem Thron Gottes und er traut sich gar nicht hinzuschauen, sondern er beschreibt nur den Saum seines Gewandes. Er weiß, da ist Gott, aber er traut sich nicht hinzuschauen. Und was ist das Erste, was er sagt? Er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wehe mir, ich bin verloren. Es gibt also dieses Zweierlei. Er erschrickt über sich selber, er ist fasziniert von der Herrlichkeit Gottes und er erschrickt über sich selber, wer er ist. Wehe mir, ich bin verloren. Aber, und das ist das Paradoxe, er kann nicht in der Nähe Gottes bleiben, aber er will es. Das zieht ihn also so sehr an, diese Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, dass er in seiner Nähe bleiben will. Das ist faszinierend. Ein anderes Beispiel ist Petrus. Es gibt eine ganz kleine Geschichte, wo er mal so einen Blick auf die Macht Gottes in Jesus Christus bekommt. Und was macht er? Er fällt vor Jesus nieder. Das ist die einzige Situation, wo das beschrieben wird. Man hat fast den Eindruck, er umklammert die Füße Jesu und sagt, geh weg, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Das heißt, er hält es in dieser Nähe der Herrlichkeit Gottes nicht aus und will aber gleichzeitig dort bleiben. Also, es ist theologisch schwer zu erklären, warum wir Jesus als Retter brauchen. Aber wir erfahren es, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Darum geht es. Und jeder, der in die Nähe Gottes kommt, erfährt das zunehmend, ich muss erlöst werden, ich brauche Jesus als mein Retter. Stellt sich die Frage, wie es ja mit deinem Selbstbild bestellt ist. Ist das für dich überhaupt ein Thema, gerettet werden zu müssen, oder denkst du auch so, wie der kleine Andreas, das schaffe ich schon, ich komme schon alleine ins Leben? Hast du ein Empfinden dafür, dass du wirklich Rettung brauchst? Wenn nicht, lade ich dich ein. Oder wenn du es wissen willst, wie dein Schöpfer von dir denkt, denn darum geht es ja. Gott ist unser Schöpfer, der auch einen Anspruch auf unser Leben hat. Und für den wir irgendwann stehen werden und vor ihm unser Leben ausgebreitet wird. Und es ist doch besser, wenn man jetzt schon anfängt, sich mit ihm, dem Schöpfer, auseinanderzusetzen und ihn kennenzulernen. Also wenn du es wissen willst, wie dein Schöpfer von dir denkt, dann bitte ihn doch darum, dass er dir begegnet. Denn seine Meinung über dich, die ist wirklich wichtig. Alle anderen Meinungen sind nicht wichtig. Seine Meinung über dich, die ist wirklich wichtig. Sie ist lebensentscheidend. Ja, und darum bitte ich dich, dass du ihn bittest, ihn kennenzulernen, dass er dir begegnet. Es gibt ganz verschiedene Wege, wie Gott das tut. Die Kinder haben uns das gesagt. Aber der einfachste Weg ist eben, das Neue Testament zu lesen, vor allen Dingen. Und dort wird man das finden, wenn man sich darauf einlässt. Ich will wissen, Herr, wie siehst du mich? Du wirst eine Antwort bekommen, du wirst ihn finden. Dann aber erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, der uns rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist, was Gott euch heute in der Taufe schenken will. Von Paulus heißt es, als er sich hat taufen lassen, in einem Atemzug, und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Diese Erneuerung durch den Heiligen Geist, ja, wird in der Bibel sehr oft zusammengepackt mit dem Bad der Wiedergeburt, mit der Taufe. Der Heilige Geist bewirkt etwas, was wir selber so nicht produzieren können, nämlich er bewirkt Liebe. Wenn der Heilige Geist dich erneut, erlebst du, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn der Heilige Geist dich erneuert, dann beginnst du, Gott zu lieben. Das gehört zusammen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Das werdet ihr erleben. Diese Liebe ist es, die dann in dir etwas bewirkt, etwas verändert, was du vorher so nicht gekannt hast. Nämlich, dass du so leben willst, wie Gott es will. Die Erneuerung durch den Heiligen Geist ist die Erfahrung, dass Gott in dein Herz, in dein Leben kommt. Und du willst, was er will. Das ist das Faszinierende, dass Gott eben nicht nur einen anspricht, sondern irgendwann auch in einen hineinkommt und in dir selbst eine Quelle wird zum ewigen Leben hin. Wir werden nachher nach der Taufe für euch beten als Täuflinge, dass dieser Heilige Geist, so wie Paulus das hier schreibt, reichlich ausgegossen wird über euch. Dass er in euch zur Kraftquelle wird, dass das, was ihr jetzt anfangt, dann auch durchreicht bis zum ewigen Leben. Und unser Wunsch, mein Wunsch für euch ist, dass ihr das erlebt, dass ihr von diesem Tag an jeden Tag die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erleben werdet und dass das nicht aufhört und dass das eine prägende Erfahrung für euer Leben bleibt. Dass diese Adventszeit wirklich eine Adventszeit wird, wo Jesus in euren Herzen geboren wird. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Vielleicht fragen sich manche Menschen, was machen die hier eigentlich, wenn die taufen? Also das hier mit meinem Gewand habe ich ja schon erklärt. Das hat vor allen Dingen praktische Gründe, dass ich meinen Anzug, den ich sonst immer trage, nicht nass mache. Aber ansonsten, ist da irgendwas Besonderes in dem Wasser drin? Ich hoffe, das Wasser ist einigermaßen warm. Es wird auf jeden Fall von der Stavak geliehen. Ich werde auch keine Zauberformel darüber sprechen, sondern es ist ganz normales, im Prinzip noch trinkbares Wasser. Nach unserem Verständnis ist die Taufe ein Zeichen für das, was in den Täuflingen passiert ist in den letzten Wochen, Tagen, Jahren zum Teil. Dass sie das, worüber ich gepredigt habe, in ihrem Leben persönlich erlebt haben und sie möchten darauf antworten, indem sie vor Menschen, vor Gott, vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt zeigen, dass sie mit Jesus leben wollen, ihr Leben lang. Vielleicht mag das jemand bizarr finden, dass wir das an so erwachsenen Menschen tun, weil sie es aus ihrer Tradition vielleicht etwas anders kennen. Aber als täuferische Gemeinde, als Baptisten, stammen wir aus der Tradition, die sieht, dass Taufe an Menschen vollzogen wird, die das selber entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht. Das heißt, wir taufen Menschen, die eine freie Entscheidung getroffen haben, an Jesus Christus zu glauben. Wir taufen Menschen, die erlebt haben, dass Gott sie liebt, dass er sie sucht, gefunden hat. Wir taufen Menschen, die ein neues Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes führen wollen. Und wie es in der Schrift heißt, in dem Neuen Testament, dass sie in die Gemeinde aufgenommen werden. Wir taufen Menschen, die ihre Sünde und Schuld bekannt haben. Und so verstehen wir das, was Jesus im Missionsauftrag sagt, der ja allen Christen gilt. Er sagt, und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So frage ich euch, ihr Täuflinge, nochmal angesichts eurer Freunde, der Gemeinde und vor Gott. Ob ihr von Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, euer Herr, der für euch gestorben und auferstanden ist, zur Vergebung eurer Sünden, zu eurer Rettung, damit ihr neues, ewiges Leben habt, so antwortet mit Ja. Wir haben das Ja, also ich habe das Ja gehört. Und dann wollen wir euch jetzt gerne taufen. Vorher möchte ich aber noch beten mit uns. Lieber Vater, du hast das Ja von den vier Täuflingen gehört. Du hast lange dein Ja zu ihrem Leben gesprochen, du hast ihnen das Leben geschenkt, kennst ihren Weg bis auf den heutigen Tag. Und du willst sie heute segnen durch diese Taufe und dein unverbrüchliches Ja ihnen zusprechen, dass sie deine geliebten Kinder sind, die du festhältst bis ins ewige Leben hinein. Und niemand und nichts wird sie aus deiner Hand jemals wieder reißen können. Lieber Vater, so bitte ich dich, dass du sie jetzt segnest in der Taufe. Dass es für sie wirklich eine unvergessliche Erfahrung wird, die ihr ganzes Leben begleitet. Ich danke dir für die vielen Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg bis heute begleitet haben, die für sie gebetet haben, die sie gelehrt haben. Danke für ihre Eltern, die ihr Gutes mit auf den Weg gegeben haben. Danke, dass das heute ein wirkliches Fest der Freude ist. Amen.